Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe meines wöchentlichen Podcasts zur Politik und zum ganzen Rest. Es gibt wieder mal ein kleines Jubiläum. Das ist die 150. Ausgabe von Asozial. Als ich diese Reihe begonnen habe, hätte ich niemals gedacht, dass sie so lange bestehen wird, nun fast 3 Jahre. Und ich bedanke mich herzlich bei allen, die mir im Laufe der Zeit zugehört haben, die ihre Meinung dazu geäußert haben, die es kommentiert haben, die mir auch Hinweise gegeben haben. Und ich kann sagen, dass ich mich noch jede Woche freue darauf, hier gemeinsam mit Ihnen ein bisschen nachzudenken über politische Fragen. Und wenn ich es geschafft habe, ein paar Gedanken auszulösen, auch kritische Gedanken oder Ablehnung auszulösen, Zustimmung auszulösen, all das, dann habe ich mein Ziel für diesen kleinen Podcast erreicht. Doch jetzt zum heutigen Thema. Es ist ein ganz großes Thema, nämlich das Thema Verschwörungstheorien. Doch ich werde nicht über Verschwörungstheorien sprechen, sondern ich werde darüber sprechen, warum man in den allermeisten Fällen überhaupt keine Verschwörungstheorien braucht. Ich streite nicht ab, dass es Verschwörungen gibt, also Machenschaften, die vor dem Auge des Publikums verborgen bleiben sollen, deren wahre Hintermänner und Hinterfrauen verborgen bleiben sollen. Na, das streite ich nicht ab. Ich glaube, dass über viel mehr Verschwörungen diskutiert wird, als es tatsächlich gibt. Unter anderem deshalb, weil ich glaube, dass die meisten, die als Teilnehmer an Verschwörungen angesehen werden, als Nutznießer und so etwas, gar nicht in der Lage werden, die ihnen zugeschriebenen Verschwörungen überhaupt umzusetzen. Aber vor allem möchte ich heute darüber sprechen, dass es andere Theorien gibt, die Dinge, die dem Auge des Betrachters, dem oberflächlichen Auge des Betrachters, erst einmal verborgen bleiben, erklären können. Nicht hinter allen politischen Entscheidungen und nicht hinter den meisten politischen Entscheidungen stehen geheimnisvolle Pläne. Trotzdem kommen ja oft Dinge heraus, die man als Freund der individuellen Freiheit nur als verrückt, gefährlich, schwer zu erklären bezeichnen kann. Aber es gibt eine andere Methode, als Verschwörungen zu vermuten. Man kann sich einfach mal mit einigen Vorurteilen oder weit verbreiteten Urteilen befassen, die in Bezug auf Politik scheinbar herrschen und die selbst ganz offensichtlich falsch sind, die aber sowohl von der breiten Öffentlichkeit als auch noch stärker von den politischen Entscheidungsträgern, den Beamten, aber auch den Wählern geteilt werden. Eines der ersten wichtigen Urteile scheint mir zu sein, der wichtigen falschen Urteile, die aber unglaublich weit verbreitet sind, scheint mir zu sein, dass Menschen, wenn sie in politische Entscheidungspositionen kommen, irgendwie auf einen Schlag andere Menschen werden. Wenn man es nicht ganz so radikal will, dass sie dann, wenn sie sich politisch engagieren, andere Menschen werden, dass sie anderen Interessen folgen als denen sie vorher gefolgt sind, dass ihre Entscheidungsmechanismen und ihre zeitlichen Entscheidungshorizonte sich auf einmal ändern, wenn sie in ein Parlament gewählt werden, wenn sie politische Funktionen wie Minister, Staatssekretär oder so etwas bekommen. Dafür gibt es gar keinen Grund. Das erscheint vollkommen absurd, trotzdem glauben es erstaunlich viele. Zweitens ist ein weit verbreitetes Urteil, dass es vor allem in der Politik der Politik in demokratischen Staaten darum geht, das Gemeinwohl zu fördern. Dass die Förderung des Gemeinwohls scheitert mindestens an zwei Dingen. Erstens mal an der außerordentlichen definitorischen Schwäche dieses Begriffs. Man kann einen sinnvollen Begriff von Gemeinwohl vielleicht definieren und dann fordern, dass politische Entscheidungsträger, der Staat, diesen Zweck erfüllen. Aber dann ist man ganz stark beim Minimalstaat. Wir bleiben aber heute mal beim real existierenden Regulierungs- und Interventionsstaat. Und da ist diese Konstruktion des Gemeinwohls nur ganz schwer aufrechtzuerhalten oder mit einem Sinn zu versehen. Weil wir bei fast allen politischen Entscheidungen immer die Gruppen identifizieren können, denen diese Entscheidungen nützen, und die Gruppen, die dafür bezahlen. Es geht nicht nur um Geld dabei, es geht auch um Geld, aber es geht nicht nur um Geld, die die Kosten tragen oder die negativen Externalitäten tragen. Man könnte sagen, das betrifft die Institution des Rechtsstaats und vielleicht der äußeren Sicherheit nicht, ja. Kann man auch drüber diskutieren, zumindest teilweise, aber lassen wir das mal so stehen. Bei fast allen anderen Dingen tragen bestimmte Gruppen die Kosten für Vorteile, die andere Gruppen haben. Und sie tragen diese Kosten nur in einem sehr, sehr übertragenen Sinne freiwillig. Das als Gemeinwohl, was ja impliziert, dass es allen nützt, zu bezeichnen, ist zumindest außerordentlich fraglich. Es ist ein Beispiel für eine politische Rhetorik, die sehr viele teilen, die sehr viele unhinterfragt lassen. Und das führt dazu, dass viele politische Entscheidungen und die Mechanismen, die dahinter stehen, schwer erklärbar werden aus einer freiheitlichen Perspektive und dass sie aber gleichzeitig von vielen Menschen als legitim angesehen werden. Wir haben also bisher zwei Punkte. Wir haben die interessengeleiteten Menschen, die agieren als Wähler, als Beamte, Staatsangestellte und als politische Entscheidungsträger, Abgeordnete, Minister, all das. Und wir haben die Vermutung, dass die irgendwie in dem Moment, wenn sie an die Wahlurne treten, wenn sie ihr Büro als Beamter betreten oder wenn sie abstimmen über irgendetwas oder irgendwelche Entscheidungen treffen, dass die dann andere Menschen werden. Die ist offensichtlich falsch. Und wir haben zweitens die Vermutung, dass ihre Entscheidungen zuerst und vor allem vom Gemeinwohl oder dass sie zuerst und vor allem dem Gemeinwohl dienen. Mit der großen Schwierigkeit, das Gemeinwohl überhaupt zu definieren. Ein kleiner Seitenstrang, da wird dann immer gern gesagt, ja, zumindest sind die doch für die Verwaltung der öffentlichen Güter, für die Bereitstellung öffentlicher Güter zuständig. Ja, da sind wir in einem ganz anderen Problemkreis. Was sind öffentliche Güter? In Bezug auf die ökonomische Definition davon sind es jedenfalls sehr viel weniger Güter als die Güter, die heute staatlich bereitgestellt werden oder deren Bereitstellung sehr stark staatlich reguliert ist. Doch jetzt schauen wir uns mal, dann kommen wir schon näher an die Theorien, die so Verborgenes handeln oder die verborgen sind dem Auge des oberflächlichen Betrachters, kommen wir denen schon näher, den Mechanismen, die dahinter stehen. Beginnen wir mit den Politikern. Was ist der Entscheidungshorizont von Politikern? Der Entscheidungshorizont ist erstmal, und das ist kein moralischer Vorwurf oder sonst irgendetwas, der ist im gewöhnlichen Entscheidungsprozess auf das Ende der Wahlperiode fixiert. Wenn sie nicht wiedergewählt werden, sind sie keine Politiker mehr. Das ist für die wenigsten Politiker ein Ziel. Ich bestreite nicht, dass Politiker natürlich auch Wertvorstellungen, was eine richtige und was eine falsche Politik ist, haben. Darum suchen sie sich ja gewöhnlich, zumindest in Parteiendemokratien oder sehr stark von mit ideologisch ausgerichteten Parteien versehenen Demokratien bestimmte Parteien aus. Aber in ihren normalen Entscheidungsprozessen spielt die Aussicht auf Wiederwahl eine ganz entscheidende Rolle. Es spielen andere Dinge eine Rolle. Sie entscheiden über viele Dinge, wenn wir über Abgeordnete reden, zu denen sie nicht über notwendige Expertise verfügen, auch nicht verfügen können. Sie folgen dann einfach der Parteilinie, Parteiapparaten und ähnlichem. Auch hier ist das wesentliche Interesse auf einen Vierjahreszeitpunkt ausgerichtet. Und es ist darauf ausgerichtet, erstmal ganz einfach, die positiven Aspekte der eigenen Politik den eigenen Wählern schmackhaft zu machen, sie also so zur Wiederwahl anzuregen und die negativen Aspekte, insbesondere die Kosten vor den eigenen Wählern, möglichst verschwinden zu lassen. Auch das ist ganz logisch und lässt sich nicht hintergehen. Jeder Mensch, auch jedes Unternehmen wird die positiven Aspekte des eigenen Produkts, der eigenen Leistung in den Vordergrund stellen und mögliche negative Aspekte nicht in den Vordergrund seiner Werbung, seiner Ansprache von Kunden stellen. Aber, und hier kommen wir zum Spezifischen von Politik, in der Politik gibt es weitere Gesetzmäßigkeiten. Das ist eben kein Markt. Das wird immer gern gesagt, das ist ein Markt und wir bieten was an. Nee. In einem ganz weiten Sinne vielleicht, aber nicht in einem engeren Sinne. Denn Politiker haben einen ganz großen Vorteil. Sie können die Kosten ihrer Entscheidungen, ihrer Politiken verlagern. Von sich weg sowieso. Sie tragen nicht im engeren Sinne Verantwortung für die Entscheidungen, die sie treffen. Aber auch weg von ihren Wählerinnen und Wählern. Mit zwei Methoden. Einerseits einfache Verschleierung. Man sagt nicht so gern, wen was kostet. Und zweitens mit Verschiebung auf künftige Generationen, mit Verschuldung, mit sogenannten staatlichen Investitionen. Das ist einer der cleversten rhetorischen Tricks, der auch bei ganz vielen über alle politischen Felder hinweg verfängt. Man sagt, wir investieren was, das ist gut, da können wir uns auch verschulden. Das wird schon irgendjemand mal bezahlen, da sind die Politiker gar nicht mehr im Amt. Und es gibt noch einen dritten Aspekt, der aus meiner Sicht in den letzten Jahrzehnten sehr stark zugenommen hat. Man versucht die Kosten bestimmten Gruppen, die einen ohnehin nicht wählen, aufzuhelfen. Und zwar mit aggressiver Rhetorik gegen die. Immobilieneigentümer zum Beispiel. Irgendwie Wohlhabende. Wen auch immer, da gibt es eine ganze Menge. Und damit die eigene Gruppe, die eigene Wählergruppe anzuziehen und wiederum zur Stimmabgabe zu bringen. Und versucht also, den Wählern weiszumachen, dass sie etwas bekommen, ohne etwas dafür zu bezahlen. Und manchmal stimmt das auch, zumindest kurzfristig. Aber immer ist klar, es gibt keine eigene Verantwortung der Politiker für das, was sie tun. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie nicht wieder gewählt werden. Sie tragen keine Kosten. Wenn man sich das mal vergegenwärtigt, dann braucht man für vieles Politiker handeln, politische Entscheidungsträger handeln, gar keine Verschwörungstheorie mehr. Und sie sind dabei demokratisch legitimiert und sie greifen auf einen großen Apparat an Angestellten, Beamten zurück, die ihre Entscheidung umsetzen, vorbereiten und so weiter. Bevor ich zu diesen beiden Aspekten komme, zu den Wählern Und zu den Beamten und Staatsangestellten, die kurze Werbeeinblendung, wie immer. Wenn Ihnen das gefällt, wenn es Sie interessiert, was Sie hier hören, dann müssen Sie dafür nicht bezahlen, aber Sie können es. Und wie das funktioniert, finden Sie auf jeder Plattform, auf der Sie mir zuhören, direkt darunter. Zurück zum Thema. Beginnen wir mal mit den Beamtenapparaten, mit den Apparaten, der direkt vom Staat, von politischen Entscheidungsträgern beschäftigten. Auch die werden nicht einfach zu neutralen Exekutoren von Mehrheitsentscheidungen, wenn sie ihr Büro betreten. Sie behalten ihre eigenen Interessen bei. Und das ist gar nicht irgendwie abwertend, auch nicht zustimmend gemeint. Es soll einfach ein bisschen ermöglichen, zu verstehen, was da passiert und was man manchmal gar nicht verstehen kann. Wenn man glaubt, das sind sozusagen gemeinwohlorientierte Apparate. Nein. Diese Apparate haben natürlich starke Eigeninteressen, massive Eigeninteressen. Apparate, die sich mit Regulierung der Umsetzung und Kontrolle von Regulierung betrachten, freuen sich über mehr Regulierung. Und gibt es da noch innere Konkurrenz, wer welche Budgets hat? Darum gibt es geradezu einen Regulierungs- und Wichtigkeitswettlauf. Auch, das betrifft auch die Politiker im Übrigen, einen Problemidentifizierungswettlauf. Wenn man denn ein schönes Problem hat, dann hat man Zugang zu Budgets und da muss man natürlich auch etwas tun. Dann wird man wichtiger. Dann werden Verordnungen entlassen, dann werden neue Behörden geschaffen, dann werden den Behörden Kompetenzen zugeschrieben, werden Stellen geschaffen. Gibt es Aufstiegschancen? Gibt es zumindest, denken wir es defensiv aus der Sicht des Einzelnen, eine große Sicherheit, weiter im staatlichen Apparat beschäftigt zu sein. Wir leben heute weiterhin in einem sehr, sehr wohlhabenden Land. Und das trifft nicht nur Deutschland, das betrifft auf sehr viele Länder zu. Das heißt, die Interessen an der eigenen materiellen Wohlfahrt, daran ein unmittelbar finanziell umsetzbaren Teil vom staatlichen Kuchen zu bekommen, sind immer noch da, sind auch immer noch wichtig, aber sie sind nicht allein entscheidend. Es gibt verstärkt Interessen daran, den Staat dazu zu nutzen, die eigenen Wertvorstellungen umzusetzen und sie anderen Menschen überzustülpen, die sie vielleicht nicht teilen. Oder noch nicht teilen. Das bemerkt man bei Beamten, bei Politikern auch. Es ist nicht mehr so einfach, wie es vielleicht einmal war, zu sagen, okay, meiner Wählergruppe, der verschaffe ich jetzt eine Einkommenserhöhung oder irgend sowas. Oder Aufträge für ihre Industrie, ich bevorteile den Wirtschaftszweig, in dem sie arbeiten und sowas. Das ist immer noch wichtig und immer noch ein Punkt, aber es ist nicht mehr der einzige Punkt. Die Menschen sind wohlhabend, sehr, sehr viele Menschen, sehr, sehr viele Wählerinnen und Wähler, und zu denen komme ich jetzt, sind wohlhabend, aber das schlägt natürlich auch auf die Politiker und die Beamten durch und beschäftigen sich mit anderen Dingen. Sie haben Wertvorstellungen, Pläne für die Zukunft und so weiter. Aber immer noch ist der Drang sehr groß, diese auf Kosten anderer vor allem umzusetzen. Also nicht selbst die Kosten tragen zu müssen. Nicht selbst die Verantwortung tragen zu müssen, sondern über zwischengeschaltete politische Apparate diese Wertvorstellung umsetzen zu lassen. Und vor allem, das scheint mir auch ein sehr starker menschlicher Trieb zu sein, andere mit allen Mitteln dazu zu bringen, diese Wertvorstellungen zu teilen. Ich habe an anderer Stelle darüber gesprochen, dass wir tatsächlich natürlich einen gewissen Kern von gemeinsamen Werten brauchen. Aber das, was wir heute in Politik erleben, dringt immer weiter in das private Leben, in kleinste Entscheidungen ein, die falsch oder richtig sind. Und viele Menschen können es nicht leiden, können es nicht ertragen und können sich gleichzeitig leisten, sich damit zu befassen. Sie können nicht ertragen, dass andere Menschen andere Werte und Lebensvorstellungen haben. Und sie haben selbst die Energie, die sie dafür aufbringen, anderen ihr Lebensstil aufzudrängen. Nicht mit freiwilligen Methoden. Natürlich kann jeder jeden versuchen zu überzeugen von irgendetwas oder ihm Angebote machen oder ihr Angebote machen. All das geht. Nein. Viele Menschen haben heute sehr viel freie Kapazitäten zu versuchen, anderen Menschen ihren Lebensstil aufzudrängen. Und dazu ist Politik ein Instrument. Und das betrifft auch Politiker, Staatsangestellte selbst, aber sie passen sich auch an das, was Menschen wollen. Und wenn man das dann noch sieht, dass wir in einem System leben, in dem das geradezu honoriert wird und in dem man die Verantwortung für die eigenen politischen Präferenzen ganz wunderbar wegdrücken kann, weil alles Materielle so sicher ist, dann braucht man gar nicht so unbedingt Verschwörungstheorien, um vieles zu erklären, was wir heute erleben. Braucht man da nicht. Es reicht ein bisschen politische Ökonomie, es reicht ein bisschen Buchanan lesen, um zu erkennen, dass das sehr viel auf den Eigeninteressen der jeweiligen Akteure, dem Selbstbild der Akteure und den Wertvorstellungen der Akteure beruht und auf Mechanismen, die es ihnen ermöglicht, diese immer auf Kosten anderer umzusetzen. Nun klang das alles, was ich bis eben gesagt habe, so irgendwie notwendig. Also so, als wenn das in einem demokratischen System, so wie wir es haben, vollkommen unvermeidlich ist. Das stimmt nur bis zu einem gewissen Grade. Es ist in gewisser Weise unvermeidlich, aber es kann zumindest eingedämmt werden. Dazu muss eins geschehen, zumindest bei einer relevanten, größeren Personengruppe. Und da das eben so selten und mit einem so geringen Teil der Energie nur möglich ist, muss man das richtig machen und versuchen, in den Diskussionen richtig nach vorne zu bringen. Wir brauchen eine Ordnung. Wir haben nur teilweise eine Ordnung, die das leistet. Wir brauchen eine Ordnung, die diese Interessen bei Politikern, politischen Entscheidungsträgern und sogar Wählern einschränkt. Und zwar im Sinne langfristiger Freiheits-Stabilitätsbewahrung, langfristiger Bewahrung von Offenheit für Neues. Deshalb müssen wir uns Gedanken machen, müssen sich Menschen Gedanken machen über langfristige Regeln, die das Handeln von Politikern, von staatlichen Bürokratien, aber auch von Wählern selbst einschränken. Von gewählten Politikern, sonst von vielen. Also wir müssen uns Gedanken über Verfassungsregeln machen. Wir müssen uns Gedanken darüber machen, welche Verfassungsregeln langfristig diesen im Prinzip unvermeidbaren Mechanismus des Kampfes um den richtigen Anteil an der Torte möglichst auf Kosten anderer, möglichst kurzfristig, wie wir also diesen Kampf darum zumindest eindämmen können. Dafür brauchen wir langfristige Regeln und die Diskussion darüber, welche denn vernünftig sind und welche nicht. Viele Instrumente sind da denkbar. Nicht alle werden funktionieren, aber immerhin kann nur das der erste Schritt sein. Es ist übrigens damit schließe ich es auch, gefährlich zu sagen, ja, dann muss eben, müssen demokratische Entscheidungsprozesse weg, dann müssen eher die Richtigen aber da regieren und dann wird es besser. Die politökonomischen Betrachtungen, die Public-Choice-Betrachtung, die ich eben angestellt habe, ganz vereinfacht und ganz basal, die treffen auch im Übrigen in Diktaturen zu, nur kommen dort noch weitere negative Effekte hinzu. Das sollte man nicht vergessen. Man kann demokratische, und ich mache das ja auch immer wieder, demokratische Entscheidungsprozesse und die daraus entstehenden institutionellen Gegebenheiten kritisieren. Aber das heißt sicher nicht, dass das, was ich gerade gesagt habe, Politiker, Wähler, gut, Wähler spielen in der Diktatur nicht als Wähler eine Rolle, sondern als Klaköre, aber Politiker, Beamte, dass die bessere Menschen werden oder auch nur andere Menschen werden, wenn sie ins Amt kommen. Das ist eine vollkommen unsinnige, vollkommen unwissenschaftliche Vorstellung, die auch von der Realität überhaupt nicht unterstützt wird, aber trotzdem breit geteilt wird. Und deshalb ist es auch immer sinnvoll, gegen diese Vorstellung vorzugehen. Also, Politiker haben Interessen, kurzfristig, kostenverlagernd, neben den Werten, die sie zumindest in größeren Teilen wahrscheinlich auch vertreten. Aber die Anreize dadurch, dass sie im gegebenen institutionellen Arrangement sehr viel machen können, ohne tatsächlich Verantwortung weder auf der Zeitschiene noch auf der materiellen Schiene dafür übernehmen müssen. Diese Anreize sind da. Und die können nur wiederum durch Verfassungsmechanismen, durch institutionelle Schranken eingeschränkt werden. Und eine Demokratie wird dann stabil sein und überleben, wenn sie diese Schranken immer wieder überprüft, oder wenn die Menschen in ihr sie immer wieder überprüfen und anpassen. Und nicht, wenn sie sie ignorieren und aus kurzfristigen Interessen umgehen. Und damit verbleibe ich nach dieser Jubiläumssitzung vorsichtig optimistisch, dass das vielleicht gelingen wird in den nächsten Jahren, die Wiederbelebung des Denkens in Verfassungsregeln, in institutionellen Mechanismen, und freue mich schon jetzt auf die nächste Sendung. Und tschüss.